Gott eingespart.
Herrschaften, Big Show 508, weiter geht's. Sebastian Kaiser ist dabei geblieben zum Tennisteil und neu dazugekommen ist auf dem Weg zum Q von Sky, Paul Häuser. Servus, Paul.
Ja, servus, grüß euch.
Paul, mein, ja, küsst die Hand, Frau. Pass auf, Paul. Alexander Zverev hat vergangenes Wochenende in Madrid am Sonntag dann das Turnier gewonnen und war leicht, ich formuliere es mal positiv, irritiert, und das ist schon sehr positiv, dass er keine deutschen Fragen in der Pressekonferenz bekommen hat. Und dann hat er wohl gemeint, naja, da sieht man mal, wie wertgeschätzt ich in Deutschland bin. Jetzt kenne ich niemanden, außer vielleicht Sebastian Kaiser von der Bild-Zeitung, der Alexander Zverev mehr wertschätzt als Paul Häuser. Was hast du zur Verteidigung der deutschen Journalie zu sagen, Paul?
Ja, das ist unglücklich gelaufen. Ich glaube, es ist verdammt schwierig. Das hat der Mischa dann bei uns bei Kurz Cross am Montag nochmal eingeordnet. Auch ich glaube, man wird ja auch, also nicht jeder wird da akkreditiert. Das ist schon mal erstmal schwierig für diese ATP-Turniere, für diese Zoom-Pressekonferenzen akkreditiert zu werden. Da sind nicht alle dabei. Und dann war das ganz kurzfristig nach dem Turniersieg angesetzt. Da gibt es dann die WhatsApp. Da muss man also genau in dem Moment aufs Handy schauen. Und ich glaube, 3 Minuten nach Zverev Now, nach der WhatsApp, ging es auch schon los. Und dann ist es ja auch eine wirklich kurze Geschichte. 5 Minuten Fragen auf Englisch und dann kommt der deutsche Teil. Und dann war es natürlich besonders kurios, dass er in der letzten Frage im englischen Part eine Avance bekommen hat vom geschätzten Kollegen Ubaldo Scannagatta.
Ja.
Wie Tennis, jeder kennt ihn, jeder schätzt ihn, der gesagt hat, in Deutschland erfährst du ja nicht die Wertschätzung wie bei uns in Italien. Und hast du nicht vielleicht irgendwie einen italienischen Opa, italienische Oma, wir würden dich sehr gerne nehmen, komm rüber, ich organisiere dir den italienischen Pass. Und Zverev ist nicht drauf eingegangen, hat sich kaputt gelacht, dann kam der deutsche Part, dann hieß es, jetzt die Fragen auf Deutsch bitte. Und da war gerne eine Leere. Niemand war überhaupt da in diesem Zoom-Call. Und deswegen zur Ehrenrettung für die Kollegen. Also das war einfach zu kurzfristig, weil ich glaube schon, da wären sonst vom Tennismagazin, von Tennisnet.
Also vom Tennismagazin, das kannst du mal ausspannen, das nicht. Aber Tennisnet, ja, okay. Dann von den Agenturen wäre auch jemand dabei gewesen. Aber
ja, DPA, SED, genau, und die großen Printmedien eigentlich auch. Oder?
Ja, na, also das schon. So, aber jetzt kommt Kaiser ins Spiel, weil Kaiser hat den direkten Draht.
Nein, Paul kommt aus dem Fernsehen, da ist das natürlich, da sieht man das natürlich nicht so, wie man das, wie es wirklich ist. Das hat mit der Kurzfristigkeit überhaupt nichts zu tun. Es geht schlicht und einfach darum, dass das Finale 18.30 Uhr stattfand. Die Pressekonferenz war irgendwann 22.30 Uhr, 22.45 Uhr, keine Ahnung. Und um diese Zeit herrscht an einem Sonntagabend in den Redaktionen Hochbetrieb. Das heißt, die Seiten müssen raus, die müssen in die Druckerei. Da sitzt oft nur ein Spätdienst, der sich um alles andere kümmern muss. Wir hatten an dem Tag 3 Bundesligaspiele, 1 auch um 18.30 Uhr. Es ist schlicht und einfach nicht machbar, wenn ein Finale oder eine Pressekonferenz dann so spät ist, dass sich dann irgendjemand hinsetzt und auf Antworten wartet. Noch dazu sind die Sachen, die man aktuell für die Berichterstattung braucht, alle auch im englischen Teil gefragt worden. Das heißt, das, was ich brauche, unbedingt vom Spiel, das hat er entweder auf dem Platz schon gesagt, ja, in seiner Siegerehrungsrede, oder eben dann spätestens im englischen Teil, und das kann mittlerweile auch jeder deutsche Journalist übersetzen. Das heißt, es war schlicht und einfach ein Umstand, der nicht eingetreten wäre, wenn das Finale um 15 Uhr stattgefunden hätte. So. Und das hat Alexander Zverev einfach nicht überrissen, dass eben schlicht und einfach das ein Problem ist, was es vielleicht in Italien oder in Spanien oder sonst wo nicht gibt, weil die vielleicht 30 Leute abends in ihren Spätdiensten sitzen haben. Ich weiß zum Beispiel auch von Agenturkollegen, dass die eben ewig gewartet haben und dann irgendwann 22.45 Uhr gesagt haben, jetzt ist Schluss, jetzt muss der Text raus, weil die Leute spätestens in den Redaktionen 23 Uhr das letzte Mal schieben können und ihre Berichterstattung aktualisieren. Und ich hatte vor dem Sky-Interview von Mischa auch mit Mischa gesprochen,
ja,
der sofort überrissen hatte, dass das, was Sascha da am Tag vorher gesagt hatte, alles andere als gut war. Und ich habe das Mischa genauso erklärt. Und sie haben schlicht und einfach nicht das Gefühl gehabt, wie in Redaktionen gerade im Print gearbeitet wird. So. Und das ist das Problem gewesen und nichts anderes. Also das hat mit der Kurzfristigkeit 3 Minuten zwischen Walk-on und auf dem Stuhl sitzen ist noch sehr, sehr lang. Also gestern hieß es, Kerber betritt den Raum. Das war die einzige Nachricht, die kam. Und dann war sie auch schon da. Also insofern, das weiß auch jeder, der sich mit Tennis beschäftigt und regelmäßig bei Tennisturnieren als Printjournalist berichtet, dass so die Pressekonferenzen ablaufen. Das weiß man. So, und um 22.45 Uhr sitzt aber in Deutschland in den Redaktionen kein oder hat keiner mehr die Zeit, auf eine Pressekonferenz zu warten. Das, was man braucht, hat man dann ja sowieso in der Agentur. Das ist ja die Denke bei vielen Zeitungen und macht das Thema von einem Mastersieg durch einen Deutschen sowieso erst in der Ausgabe für den übernächsten Tag, also für den Dienstag groß. Und das ist ja auch so passiert. Also ich lese am Tag, keine Ahnung, 15 Zeitungen und da war überall in gebührender Größe dieses Thema abgebildet. Also das habe ich auch an dem Montag schon zu Micha gesagt, ihr braucht keine Angst haben, dass das irgendwie untergeht oder dass die Zeitungen nur in Nachrichtenspalten darüber berichten. Das ist Schwachsinn. Am Montag wird, so groß es noch ging, um diese Uhrzeit was drin sein und das ist eben am Dienstag mit Sicherheit größer drin. Und genauso war es nicht nur bei uns, weil wir jetzt das Interview mit Sascha in der Welt und online und auch in Bild mitgenommen haben, sondern weil es schlicht und einfach alle auch natürlich mitbekommen haben und überrissen haben, dass das ein ganz tolles Ding ist und er 4 Mastersiege hat mit 24 Jahren, während Boris Becker in seiner gesamten Karriere, glaube ich, 6 hat. So, also insofern ist das schon ein tolles Ding und er hat sich einfach nicht überrissen, weil er eben sich in seinem Leben nie darüber Gedanken gemacht hat, die andere Seite, also wie wir arbeiten.
Ja. So, aber zum Sportlichen. Paul, du hast ja sehr viel kommentiert, auch aus Madrid. Ich glaube, du hast auch das Halbfinale zwischen Zverev und Thiem kommentiert. Dominik war chancenlos aus meiner Sicht. Was hat dir denn sportlich besonders gut gefallen bei Zverev, Paul?
Die Aggressivität. Immer das Dauerthema.
Ja, Moment mal. Ja, okay, fang du mal an. Ja, sag du mal Aggressivität, bitte.
Ja, also klar, natürlich, das merkt man bei Zverev immer wieder, wenn der Aufschlag flutscht, wenn er da diese Power hat, wenn er auch dann beim zweiten stabil bleibt, sich nicht die Doppelfehler leistet, dann hat er ein anderes Zutrauen in sein Spiel, dann kann er aggressiver agieren. Bricht der zweite Aufschlag weg, hat man das Gefühl, er fällt in sich zusammen und dann igelt er sich auch viel mehr, wie in München gesehen, gegen Iwaschka, 3 Meter hinter der Grundlinie ein. Gut, da hat alles nicht gepasst. Aber in Madrid von vornherein, der super Bounce, die Bälle springen schnell weg, er schlägt super auf, aber er retourniert auch so aggressiv, geht so gut drauf. Und das Transition, das berühmte Transition Game, das war voll da. Er hat auch immer mal wieder, dann mit dem zweiten Aufschlag ist er nach vorne gekommen, hat ein bisschen Surf and Volley gespielt, hat in den richtigen Momenten nachgelegt, ist nach vorne und der Volley ist so viel besser geworden. Das ist mir bei den Australian Open schon aufgefallen. In Acapulco war es richtig gut. Und jetzt bringt er das auch auf Sand, auf den Court. Bin gespannt, was er jetzt in Rom zeigt, ob er den Schwung mit rübernimmt. Heute schwieriges Match gegen Nishikori.
Nein.
Aber ja, er hat ja wirklich keine einfache Auslosung gehabt. In dem Fall.
Das schon. So, und jetzt muss ich dich ganz kurz bremsen, weil im Finale war es dann nämlich so, dass er sehr wohl wieder extrem passiv war und dass ihm aber Berrettini ab Mitte zweiten Satzes in einer Art und Weise ausgeholfen hat, wo du dir natürlich an den Kopf greifst und denkst, natürlich, das ist das Spiel von Berrettini, dass er antaucht, aber was der teilweise für Fehler gemacht hat, und Zverev hat den Ball dann nur mehr reingespielt, außer wenn der erste Aufschlag gekommen ist. Also das und das, so etwas verzeiht ihm Berrettini, aber so etwas verzeiht ihm Djokovic im Halbfinale der French Open nicht, Paul.
Stimmt. Guter Punkt, sehr guter Punkt. Ich würde aber auch sagen, dass das Wichtige für Zverev ist, er wird immer wieder Phasen haben in seinem Match, wo er passiv wird, wo er auch ein bisschen auf den Fehler wartet. Dass er da die richtige Balance findet, dass er im richtigen Moment auch spürt, jetzt könnten die Fehler kommen. Er hat die Fehler bekommen von Berrettini, ganz richtig. Und dann ist diese Taktik aber auch natürlich clever.
Ja, okay, dann also, kann man auch sagen,
ist
schlau.
Wenn du in dieses Schießduell mit Berrettini gehst, dann ja, ist es natürlich hochkompliziert, weil der spielt nochmal mit der Vorhand nochmal schneller als der Ref. Und ich war besonders beeindruckt natürlich vom Viertelfinale gegen Nadal, wie aggressiv er Nadal unter Druck gesetzt hat. Nadal hatte einen ganz schwachen Tag, muss man auch sagen, hat nicht gut gespielt, aber Nadal hat richtig Stress bekommen von Zverev. Und dass Zverev den Gegner so unter Druck setzt, dass der nicht zu seinem Spiel findet, das ist der Weg. Team war es auch zu schnell, Team hatte auch dann keine Chance, wie du richtig gesagt hast. Er wird immer wieder, auch bei den Grand Slams, bin ich mir sicher, wird er auch mal wieder Passivität einstreuen. Aber solange er dann wieder in den Rhythmus kommt, um auch offensiv zu agieren, um nach vorne zu kommen und dann auch wieder nah an die Grundlinie rangeht, das könnte eine interessante Mischung sein, weil dann kennt sich der Gegner irgendwann mal auch nicht so richtig aus. Und bei Zverev war es immer so in der Vergangenheit, dass man sich wunderbar auf ihn einstellen konnte, immer dieselbe Höhe, entweder ja eigentlich immer die gleichen Schwünge und überhaupt gar keine Rhythmuswechsel und gar keine großen Offensivattacken, weil er am Netz auch zu schwach war.
Aber ich glaube nicht, dass es geplant war mit dieser Defensivtaktik im Finale, weil ich hatte dann irgendwann mit Micha gesprochen und hab gefragt, wie er es empfunden hat, dieses Endspiel. Und der allererste Satz war zu defensiv. Also und daran habe ich gemerkt, dass die schon anders reingehen wollten. Nämlich genau so, wie es Paul gerade wunderschön beschrieben hat, mit dieser Taktik gegen Nadal, mit dieser Taktik gegen Team. Und das große Problem bei Berrettini war, das hat dann Sascha sehr schön erzählt, weil ich ihn auch gefragt habe, Mensch, man hat ja gesehen, die Aufschläge kommen mit 235, mit 231 km/h, ja. Dann welcher normale Mensch kriegt so einen, ja? Und da sagt er genau, das ist das Problem. Du weißt, was auf dich zukommt. Du weißt, was dich erwartet. Das ist das, was jetzt Paul gerade umgedreht beschrieben hat. Man weiß, was einen erwartet, wenn man gegen Zverev spielt. So, und so wusste er auch, was passiert, wenn ich gegen Berrettini spiele. Und dann passiert das auch alles tatsächlich. Aber er sagt, wenn dir ein Aufschlag mit 235 um die Ohren fällt, was willst du machen? Was willst du machen? Du kannst nichts tun. So, und deswegen glaube ich auch, dass dieses Verhaltensmuster bei Zverev dann so ein bisschen zwangsläufig hervorgekehrt wurde und er dann defensiver wurde und er im Schlichten einfach, glaube ich, lernen muss, dem zu widerstehen. Und nicht nur dann offensivere Variante beizubehalten, wenn es läuft, wenn man gut reinkommt, wie gegen Nadal oder wie gegen Thiem, sondern dass man auch, wenn man dann Widerstand spürt, dass man dann sagt, okay, ich muss es aber trotzdem versuchen, irgendwie beizubehalten, weil sonst passiert das, was Paul ebenfalls gerade richtig beschrieben hat, gegen Djokovic würde er dann nicht gewinnen.
Das habe ich richtig beschrieben, bitte.
Dann warst du es. Aber gegen Berrettini geht das vielleicht noch. Berrettini ist 25, der kann sich auch noch entwickeln, aber gegen Djokovic geht das schon lange nicht mehr.
Ja. So, jetzt müssen wir einen harten Cut machen. Wir gehen noch ganz schnell rüber zu den Frauen und ich frage Sebastian dann gleich was zu Kerber. Aber ich war ein kleines bisschen erschreckt, Paul. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber ich habe schon nebenbei ein bisschen was mitverfolgt. Ich weiß nicht, wer mich mehr erschreckt hat am Mittwoch. Naomi Osaka, die gegen Pecula, ja, erster Satz war knapp, zweiter war eine Vorgabe. Oder Serena, tausendstes Match auf der Tour, hat sie verloren gegen Podoroska. Kann man machen, ja, die war letztes Jahr im Halbfinale, aber Paul, mich hat das sehr, sehr erschreckt. Gib mir mal eine Einschätzung, wer hat dich mehr erschreckt jetzt vom Ergebnis her? Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, ich habe beide Spiele gesehen, aber das hat mir bei beiden keinen Spaß gemacht.
Ja, da muss ich vorsichtig sein. Ich habe jetzt echt nicht viel gesehen. Ein bisschen habe ich reingeschaut bei den Kollegen. Ja, gegen Nadia Podoroska kann man schon verlieren. Können wir mal nachfragen bei Laura Siegemund. Die hat auch nach Satzführung das dann noch aus der Hand gegeben, beziehungsweise Podoroska hat es gedreht. Serena war knapp, war eine knappe Geschichte. 2 Stunden stand die auf dem Court. Ja, ich glaube trotzdem, für die French Open, da ist sie nicht in der Verlosung. Natürlich muss man Serena immer auf dem Zettel haben, aber...
Nur ein Match ist zu wenig. Also es sei denn, sie spielt nächste Woche in Straßburg, aber das glaube ich nicht.
Vielleicht streut sie noch was ein, genau. Ja. Aber ja, also sehe ich nicht, dass die Roland Garros 7 Matches gegen die Top gegen die Top-Damen auf diesem Belag gewinnt. Also sehe ich nicht. Und bei Osaka ist es eigentlich genauso. Sehe ich nicht, dass die French Open gewinnt, auch wenn natürlich Osaka nochmal ganz anderes Potenzial gezeigt hat in den letzten ein, zwei Jahren. Aber bei Osaka habe ich immer das Gefühl, sie weiß nicht genau, wie sie auf Sand die Punkte spielen soll, wie sie auf Sand die Punkte zu Ende bekommt. Das ist nicht ihr Belag. Sie bewegt sich da auch nicht mit dieser Überzeugung. Also er hat ja so eine extrem gute Beinarbeit. Wahnsinn, wie schnell die von Defensive auf Offensive umschalten kann, aber eben auf dem Hardcourt. Bei Rasen traue ich Osaka auch einiges zu. Aber auf Sand irgendwie nicht. Mhm. Also auf Sand ist sie für mich keine Favoritin für die French Open. Ja. Da kommen andere ins Spiel.
Angie Kerber auch nicht, Sebastian. Nee. Aber Sebastian, der Turnierverlauf ist Wahnsinn für Kerber. Gegen Cornet hat sie die ersten 11 Breakchancen abgewehrt und hat dann sich durchgezittert, dass sie es gewinnt. Dann gestern keinen Auftrag gehabt gegen Halep, überhaupt keinen. 1-6-0-2. Und ich weiß nicht, was Halep dann gemacht hat, aber irgendwie hat sie sich an der Wade verletzt. Der Kerber ist weiter. Und jetzt ist es so, dass wir sind im Achtelfinale, untere Tableauhälfte, nur noch eine gesetzte, Karolina Pliskova. Kerber spielt heute gegen Ostapenko. Wie war sie denn drauf? Weil ich habe mit Angie, ich bin nicht akkreditiert, ich habe keinen Zugriff auf die Angelika.
Erstmal noch kurz zu der Frage vorher. Ich glaube, das Überraschende für mich war, ehrlich gesagt, Osaka. Hm. Aber die scheint tatsächlich jetzt so eine kleine Formkrise gerade zu haben in den letzten zwei Wochen. Bei Serena Williams habe ich immer gesagt, auch hier schon bei dir sehr oft, es muss nur eine kommen, die sie von links nach rechts über den Platz jagt. So, sobald Serena Williams ins Laufen kommen muss und nicht mehr nur von der Dominanz ihrer Schläge lebt, ist es bei ihr vorbei. Und das war so ein Spiel, wo das die Sportkameradin sehr, sehr gut gemacht hat. Und da hat sie eben auch mal gegen so eine vor die Mütze bekommen. Und das wird nicht das letzte Mal sein. Also wie gesagt, wir reden hier von einer, ich glaube schon 40-Jährigen oder 39-Jährigen. 39,
im August also, September wird sie 40.
Ja, ne, also wie gesagt, alles gut, super Karriere, also müssen wir nicht diskutieren, die größte aller Zeiten. Und ja, was soll ich sagen, also da wird es, glaube ich, irgendwann zwangsläufig mal ein bisschen runtergehen mit den Erfolgen. Zu Angie, ich glaube, dass sie gegen Cornet sehr gut gespielt hat. Also da war ich auch überrascht, dass das ja sehr, sehr lange Zeit ein trotzdem sehr, sehr deutliches Ding war. Erst nach 4-1 im zweiten fing sie dann an, wieder irgendwelchen Mist zu machen, warum auch immer. Eigentlich hätte das Ding 6-2 ausgehen müssen im zweiten. Dann wäre sie locker durch gewesen und hätte eine richtig gute Leistung abgeliefert. Und es hieß ja auch in den letzten Wochen schon, dass sie wohl immer richtig gut spielt, nur eben dann letztendlich doch leider Gottes ausgeschieden ist. Den Eindruck konnte ich tatsächlich gegen Cornet auch bestätigen, dass sie wirklich gut gespielt hat und auch diesmal weiterkam. Und gegen Halep, hast du schon gesagt, vollkommen verlorener Posten, wenngleich man sagen muss, die ersten Spiele im ersten Satz, den sie zwar 1-6 verlor, aber das eine war ein Break, dieser eine Spielgewinn. Und sie hat zwar ihre Aufschlagspiele, ich glaube sogar 2-0 verloren, aber bei Aufschlag Halep hat sie nicht nur den ersten gleich ihr abgenommen, sondern das zweite Spiel, da hat sie, glaube ich, auch Breakball gehabt. Also das sah anfangs nicht so übel aus, wie dann das Ergebnis vermuten ließ. Aber spätestens dann nach dem 5-1 dann war Ruhe geblasen. Also da war dann auch im zweiten Satz, trotz dass es 3-3 stand, hat man den Eindruck gehabt, sie kann es eigentlich nicht mehr gewinnen. Und ja, wie sie drauf ist, nicht anders als sonst. Also bei ihr weiß man ja oft in Pressekonferenzen nicht, ob sie gerade gewonnen oder verloren hat. Und sie hat normal geantwortet. Es ging auch vordergründig mehr darum, dass die Geste, wie sie sich um die Halep gekümmert hat, nett, sie hat ihr noch einen Stuhl hingestellt. Sie hat sich neben sie gesetzt. Das habe ich so, muss ich ehrlich sagen, also ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich das überhaupt schon mal erlebt habe, dass sich eine Spielerin, die jetzt gerade weitergekommen ist, weil ihre Kontrahentin sich verletzt hat, dass die sich so um die Verletzte kümmert. Also, und das war auch ehrlich gemeint und ja, die verstehen sich ja auch sehr gut. Also das war jetzt auch keine Show oder so. Für wen auch, das Stadion ist ja eh leer. Also das war ehrlich und das war super Geste, eine super Geste und im Fußball würde man dafür sofort bei der nächsten Ehrungswelle 25 Fairplay-Preise bekommen.
Da gebe ich dir recht, das hat mir auch echt getaugt. Da merkt man, die beiden kennen sich schon lange. Das war total empathisch von der Angie Groß. Und jetzt schauen wir mal, wie weit es geht in diesem Turnier. So, das war's, die Big Show 508. Danke, Paul. Der geht jetzt gleich kommentieren, wird Novak Djokovic wahrscheinlich in die Mangel nehmen. Und danke, Sebastian. Big Show 508, paar Dailies gibt's nächste Woche 509.